Ich werde ein paar Gedanken weitergeben zu dem bekanntesten Vers der ganzen Bibel aus Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich nehme an, Sie haben alle diese Weihnachtsmelodie im Kopf, laufen, laufen, Geschenke kaufen und sind im Rennen oder denken, denken, schenken, schenken. Aber es ist ja immer die Frage, was gehört eigentlich zu Weihnachten dazu? Es wäre ein interessantes Gespräch. Was gehört für Sie zu Weihnachten dazu? Solch ein schöner Baum, für manchen vielleicht Schnee, den es aber bei uns ja fast nie gibt. Schöne Lieder mit manchmal familiären Lacherfolgen, wenn irgendwelche Brummer dann auch anfangen, Weihnachtslieder zu singen. Irgendein Festtagsbraten, der schon seit Generationen festliegt, dass an Weihnachten immer das gekocht oder gebraten wird. Ja, gehören auch Glaubensinhalte dazu? Für Kinder natürlich Geschenke, das ist klar. Erwachsene können manchmal auch darauf verzichten, manchmal auch nicht. Und dann gibt es zu Weihnachten natürlich manchmal auch noch Dinge, die auch dazu gehören, obwohl man es gar nicht möchte. Zum Beispiel bei vielen liegen an Weihnachten die Nerven blank, weil sie sich so abgehetzt haben. Und in ganz vielen Familien gibt es Streit an Weihnachten über Kleinigkeiten. Einfach, weil man so aufgeregt ist. Dann kommen Besucher, die immer an Weihnachten kommen. Und manchmal ist das sehr schön und manchmal doch auch anstrengend, miteinander diese Stunden und Tage zu verbringen. Das gehört auch zu Weihnachten oder für manchen gehört zu Weihnachten die Erinnerung an irgendeinen Menschen, den er gerne dabei hätte, der aber nicht mehr da ist, aus diesem oder jenem Grund. Weihnachten hat eigentlich zwei Quellen. Einmal diese germanische Quelle, das sogenannte Julfest, die Wintersonnenwende, 25. Dezember eigentlich. Das heißt, die Tage werden wieder länger, die Sonne gewinnt mehr Raum. Und dann diese christliche Aussage, dass Jesus Christus geboren wurde, der sich später einmal das Licht der Welt nannte. Und von daher hat man beides zusammengerückt und hat diesen Mann, der sagte, ich bin das Licht der Welt, dieses Geburtsfest zusammengerückt mit diesem anderen Termin, der Wintersonnenwende, und feiert jetzt Weihnachten Mitte Dezember, das heißt im hinteren Drittel von Dezember. Wobei dieses Licht der Welt angekündigt wurde durch einen Stern. Wir haben ja auch hier an diesem Baum viele schöne Sterne hängen. Da gab es einen Mann, der hat schon, sagen wir doch mindestens so 1400 Jahre vor Jesu Geburt von Weitem einen Stern gesehen. Der sagte, ich sehe ihn, aber noch nicht nah, ganz von Weitem. Da wird ein Stern aufgehen aus Juda. Und wer Englisch kennt unter uns, der weiß, dass Stern auf Englisch Star heißt. Und da wird deutlich, dass Star ja nicht nur dieses kleine Gebilde oder große Gebilde am Himmel ist, sondern auch eine berühmte Persönlichkeit sein kann. Wenn also ein Stern aus Juda aufgeht, heißt das nicht nur, dass da am Himmel ein Stern ist, sondern dass eben auch eine berühmte Persönlichkeit auftaucht. Und wir wissen, dass das ein Hinweis auf Jesus war. Auch heute versucht man ja so Himmelsenergie einzufangen, um sein Leben zu bewältigen. Die Regierung hat gerade irgend so ein Programm beschlossen über die ersten 100.000, was weiß ich, irgendwelche Solaranlagen. Aber die Frage ist ja immer, wie weit reicht die Energie zur Lebensbewältigung, die wir haben? Nicht nur die Solarenergie, sondern überhaupt die Energie und auch die Liebe. Und da verrate ich ja kein Geheimnis, dass sie oft nicht so weit reicht. Jedes Jahr gibt es bei uns einen neuen Rekord, wo man spürt, die Energie hat nicht gereicht. Jedes Jahr ein Rekord an Firmenzusammenbrüchen, jedes Jahr mehr. Vergangenen Jahr gab es auch leider einen Rekord an Zusammenbrüchen von Beziehungen. 187.000 Scheidungen in unserem Land. Das heißt, es waren nur 186.000 und ein paar hundert, aber das ist ja auch irgendwo schlimm. Liebe ist Mangelware, stimmt das? Wenn Sie Werbung betrachten im Fernsehen, stellen Sie fest, zum Thema Liebe wird eigentlich fast alles verkauft. Da ist irgend so eine hübsche Dame, die dann ein neues Auto fährt. Da ist jemand, der bezaubernd ist und da dann irgendein Getränk anpreist. Selbst Käse läuft noch auf der Schönheitsschiene und was weiß ich nicht, irgendwelche Wohlgerüche sowieso. Das heißt, Liebe, eigentlich müsste man ja sagen, Erotik verkauft in Deutschland fast alles. Und trotzdem ist sie Mangelware. Hier in dem, was ich vorhin vorgelesen habe, so sehr hat Gott die Welt geliebt, ist von dem Angebot einer Liebe die Rede, die in dieser Welt gewaltige Auswirkungen haben kann, wenn sie angenommen wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich einmal mit anderen Religionen beschäftigt haben. Es gibt ja führende große Weltreligionen. In vielen Religionen spielt Liebe überhaupt keine Rolle. Wahrscheinlich wissen Sie das gar nicht. Zum Beispiel im Hinduismus und Buddhismus ist der zentrale Aufhänger des Glaubens nicht irgendwie die Liebe, sondern dieses große Weltgesetz der Vergeltung, Karma genannt, an dem entscheidet es sich, ob ich dann im nächsten Leben besser dran bin oder schlechter. Und wenn es Ihnen schlecht geht, muss ich sagen, sind Sie eigentlich selber schuld dran, denn dann haben Sie ja im vorhergehenden Leben irgendwie versagt. Also ich muss mich eigentlich nicht um Sie kümmern, sondern Sie hätten sich besser mal um sich selber kümmern sollen. Ein Weltgesetz der Vergeltung als Aufhänger in zwei großen Weltreligionen. Oder denken Sie an unsere Mitbürger, die seit wenigen Tagen einen Monat lang tagsüber auf Essen und Trinken und Rauchen verzichten, um ihrem Gott zu gefallen. Ist ja ein enormer Verzicht. Im Winter fällt er leichter als im Sommer. Aber gefalle ich wirklich Gott damit? Hier ist die Rede, dass wir nicht irgendwelche religiösen Klimmzüge machen müssen, um uns irgendwie nach oben zu schaffen, sondern im Gegenteil, dass Gott von oben nach unten eine Verbindung geschaffen hat. Ich nehme an, mancher von Ihnen kennt diese Aussage in dem Alten Testament, Micha 5, Vers 1, wo es heißt, und du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Das heißt, er würde in Bethlehem jemand geboren, der nicht nur 9 Monate lang im Bauch seiner Mutter wäre, sondern dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Eine ganz erstaunliche Aussage, die man über ihr oder mein Leben nicht machen könnte. Und später, als Jesus dann geboren war und ein erwachsener Mann war, hatte er ja auch Gegner, die sagten irgendwie, du behauptest zwar, du wärst Gottes Sohn, aber wo ist eigentlich dein Ausweis dafür, dass du es wirklich bist? Behaupten kann ja jeder alles. Denen sagte er eine erstaunliche Aussage. Ich nehme an, Sie kennen den Namen Abraham, ein Mann, der doch mindestens 1800 Jahre vor Jesus gelebt hatte. Und Jesus sagte, ehe Abraham war, bin ich. Er sagte nicht, war ich, sondern bin ich. Das heißt, damals war ich schon da. Heute bin ich immer noch da. Ehe Abraham war, bin ich. Erstaunliche Aussage einer berühmten Person. Als Jesus dann hier auf der Erde lebte als Mensch, sollte er eigentlich ein Spiegel der Liebe Gottes sein. Das wollte er sein. Und er sagte mal einem Freund, der so nach Gott fragte, er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist erstaunlich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich meine, bei Ihnen sieht man das auch manchmal, wenn man die Kinder kennt, zur Familienähnlichkeit. Aber hier noch viel mehr eine Ähnlichkeit des Wesens. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, so ist Gott, wie ich bin. Könnte ich von mir so durchgängig wahrscheinlich nicht sagen, obwohl ich hoffe, dass es ab und zu auch einmal zum Ausdruck kommt. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und trotzdem hatte er keinen notariell beglaubigten Ausweis, ich bin der Sohn Gottes. Nur diesen Erweis seines Lebens, dass er Menschen heil gemacht hat, nach Körper, Seele und Geist. Es kann auch heute noch passieren, dass Jesus Menschen heilt, manchmal sogar überraschend. Oft benutzt er natürlich auch die Medizin, die er gelingen lässt. Manchmal werden Menschen auch nicht heil und müssen einfach weitergehen, auch so wie es jetzt geht. Er hat Menschen befreit damals und tut es auch heute noch von Bindungen, von unguten Fremdbestimmungen. Ich denke an einen Mann, den ich nicht kenne, aber ich kenne seinen Seelsorger. Ein Mann, der Alkoholiker ist und seine Familie ziemlich leiden ließ dadurch. Und er hat schon x Versuche gemacht, frei zu werden. Und es schlug immer fehl. Dann ging er mit seinem Dackel in den Wald, völlig verzweifelt von sich und dem Leben und kniete da auf dem Waldboden nieder und schrie zu Gott, er solle ihn doch befreien, Jesus solle ihm helfen. Und er war sofort frei, ohne eine Entziehungskur machen zu müssen, blieb er frei bis heute. Und er hat einfach erlebt, dieser Jesus hat auch heute noch diese Kraft zu befreien von Fremdbestimmung, von Bindung, nicht nur dieser Art, es gibt ja auch andere Bindungen. Ja, was hat er noch? Er kann vergeben, das hat er damals getan, tut er auch heute. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen und ob Sie das genießen. Vergebung ist ja so, wie wenn ein Schiff, das ganz tief im Wasser hängt, entladen wird. Das steigt dann plötzlich immer höher und wenn es dann fährt, kann es viel schneller fahren, weil es nicht mehr so viel Last mit hat. Vergebung, etwas Wunderbares. Und er konnte in der Natur handeln, sodass übernatürlich sich etwas verändert hat im natürlichen Bereich. Denke ich an ein nettes Buch, das ich von einem Maurerpolier gelesen habe, der Christ ist. Und irgendwann haben die eine Decke betoniert. Ich weiß nicht, wer von ihnen ein Haus gebaut hat, sicher etliche. Wenn so eine Decke betoniert wird, muss gutes Wetter sein. Aber mitten in das Betonieren hinein kam ein Wolkenbruch. Und was Schlimmeres kann einem eigentlich nicht passieren, weil der ganze Zement hier ausgespült würde und dann kann man das Ding hinterher wieder abreißen und wieder neu anfangen. Und er fragte so einen Kollege ihn, und was, wo ist jetzt dein Gott hier? Die wussten, dass er gläubig ist. Und er packte ihn so was wie ein geistlicher Zorn und er schrie in Jesu Namen, Schluss! Und der hörte dieser Wolkenbruch auf. Und sie konnten ihre Decke betonieren. Seine Kollegen waren ziemlich erstaunt, er allerdings auch. Ich denke, dass Jesus damals und heute eingreifen kann in der Weise, wann und wie er das möchte. Aber das Wichtigste an seinem Leben war nicht irgendwelche Wunder, sondern das Wichtigste in seinem Leben war die Zielsetzung. Er wollte sein Leben hingeben für Menschen und der Höhepunkt seines Lebens wäre gleichzeitig auch der Tiefpunkt seines Lebens, nämlich das Ende, dieser Tod am Kreuz. Ich denke, wir sind immer beeindruckt, wenn wir Berichte lesen, wo einer sein Leben für einen anderen gibt und der andere dann überlebt, weil der Erste gestorben ist. Stellen Sie sich eine Situation vor, wo ein Terrorist in ein Zimmer, in einen Raum eine Handgranate reinwirft und da sind Menschen drin, die er nun ruinieren möchte und jeder weiß, im nächsten Moment explodiert das Ding und dann sind wir alle erledigt, mehr oder minder. Und einer von ihnen reagiert so, dass er sich auf die Handgranate wirft. Und dann ist er zerfetzt und den anderen ist fast nichts passiert. Einer, der sein Leben gab. Oder dieser Feuerwehrmann, der auf seine Leiter hochkletterte. Er sollte einen Mann oben vom Dach retten, an einem Hochhaus, aber es fehlten leider knapp 2 Meter an der Leiterlänge. Das heißt nicht ganz 2 Meter bis zum Ende des Daches. Und dann ist er da hochgeklettert bis ans Ende der Leiter und er griff oben den Rand des Daches und der da oben hat kapiert, dass er jetzt sozusagen da herunterrutschen könnte und ist über ihn heruntergerutscht auf die Leiter und gerettet worden. Ja, aber der Feuerwehrmann war entkräftet und als der andere gerettet war, ist er runtergefallen und war tot. Oder diesen bekannten Pater Maximilian Kolbe, der in einem polnischen KZ war, wo jeder Zehnte musste bei einer Parade, die sie da machten, einen Meter vor, und die wurden dann erschossen, weil ein Aufstand im Lager gewesen war. Und dieser Pater, der war die Nummer 9, aber er trat an die Stelle einer Nummer 10 und zog den auf seinen Platz. Er wurde dann erschossen für die Nummer 10. Die Nummer 10 lebte noch bis vor kurzem, es war ein Familienvater mit 4 Kindern. Stellvertretung bewegt uns immer. Aber hier hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und zwar gibt es in Gottes Augen eine offenstehende Rechnung über Ihre und meine Schuld, die nur jemand begleichen kann, der selber unschuldig ist, das heißt ohne Fehler. Und das hat Jesus getan, als er für uns gestorben ist. Kolosserbrief heißt es mal, der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Das heißt, Gott vergibt Ihnen und mir, weil einer für uns sein Leben gegeben hat. Und wenn Sie die Weltgeschichte in der Weise verstehen möchten, dann wurde durch den Tod von Jesus bei Gott ein ewiges Vergebungskonto geöffnet, von dem Sie jeden Tag abbuchen können, wenn Sie es wollen und brauchen. Dann sind wir zum Glauben herausgefordert und Glauben bedeutet ja Vertrauen und Annehmen. Glauben lebt erst einmal ohne Beweise. Ich hätte früher gerne Beweise gehabt für Jesus, dass er heute noch lebt. Ich habe sie nicht bekommen und bin doch zum Glauben gekommen. Stellen Sie sich ein jung verliebtes Paar vor, vielleicht haben wir ja so ein Paar hier unter uns, und da würde ich den beiden sagen, ihr müsst aneinander glauben. Das würden die gar nicht verstehen. Natürlich glauben wir aneinander, wir sind begeistert voneinander und das ist die Grundlage unserer Beziehung. Wir haben, wenn wir aneinander glauben, auch nichts in der Hand, außer unserem Vertrauen zu dem anderen. Wobei Menschen sich gegenseitig da ja noch enttäuschen können, während Gott mich eigentlich nicht enttäuscht, höchstens ich ihn. Wenn ich an ihn glaube, dann freue ich mich darüber, Gott zu erleben. Wir müssen als Christen nicht den Verstand aufgeben, nur den Widerstand gegen Gott. Und das ist ein Unterschied. Ich denke an einen jungen Mann, der nicht das Glück hatte, die Schule zu besuchen. Er war Schotte, nicht, dass sein Vater so geizig war, der hatte einfach kein Geld, vor etwas über 100 Jahren. Er hat lesen und schreiben gelernt, als er die Zeitung austrug. Und in den Pausen, wo er wartete, hat er dann angefangen zu buchstabieren und sich selber das Lesen beigebracht, auch das Rechnen. Aber er war gläubig. Er hatte gläubige Eltern und hatte schon früh sein Leben Jesus anvertraut. Und sein Vater war Hufschmied, also ein sehr primitiver Beruf. Er hatte da so ein Stück Eisen gehabt, wo er feststellte, mit dem Eisen konnte man anderes Eisen anziehen, so springen lassen, so kleine Nägel. Und er betete schon als Kind, dass er doch die Kraft, die in diesem Eisen ist, erkennen würde. Vielleicht könnte man ja später damit auch mal größere Dinge bewegen, nicht nur so kleine Nägel hüpfen lassen. Und als er dann mal einen Mini-Artikel über Elektrizität las, die gerade entdeckt worden war durch den Benjamin Franklin, da betete er wieder und sagte, Herr, es wäre doch schön, wenn ich diese Kraft, die da entdeckt wurde, irgendwie besser kennenlerne. Vielleicht kann man die ja irgendwie nutzen, um irgendwas zu bewegen. Er sagt im Rückblick, mein ganzes Leben war Glauben. Ich habe geglaubt, dass ich diese Kraft entdecke, dass ich Elektrizität entfalten kann. Ich habe an Jesus geglaubt. Und die Auswirkungen seines Glaubens haben sie bei sich zu Hause im Haushalt stehen. Er wurde nämlich der Erfinder des Elektromotors, weil so ein Magnet, um den er so ein Draht gewickelt hatte und Strom durchschickte, dann plötzlich anfing sich zu drehen. Sein Name ist Michael Faraday auf Deutsch oder Michael Faraday. Sie haben in der Schule sicher von dem Faradayschen Käfig was gelernt. Er konnte Gase verflüssigen, als erster Mensch ist ihm das gelungen. Er hat Benzol und Butylen entdeckt und vieles mehr. Und Sie haben heute mindestens 5 bis 10 Elektromotoren in Ihrem Haushalt laufen, vom Föhn bis hin zum Staubsauger oder was weiß ich, der Waschmaschine, als Folge seines Glaubens. Er sagte, mein ganzes Leben bestand aus Glauben. Ich glaubte an Jesus, ich glaubte, dass Gott mir hilft, Dinge zu entdecken. Und dieser Glauben führte zu Erfahrung und zum Wissen und die Auswirkungen haben Sie bei sich zu Hause. Glauben und Wissen sind keine Gegensätze, wie mancher meint, sondern Geschwister. Glauben wird durch Erfahrung zu einer Gewissheit. Und auch wenn ich an Jesus glaube, habe ich ihn noch nie gesehen, aber ich habe eine völlige Gewissheit, dass er da ist und ich mit ihm in Verbindung bleibe, auch über die letzte Grenze hinaus. Ich hörte gerade von einer Dame, die Farbberaterin war, also eine Dame, die anderen hilft, ihren Typ besser einzuordnen, sich schicker zu kleiden, die Frisur abzustimmen und all diese Dinge aufeinander abzustimmen, sodass da wirklich eine harmonische Schönheit sich entfaltet. Und diese Farbberaterin bekam Krebs. Und wenn man Krebs hat und die Behandlung durchmacht, verliert man natürlich schon auch an seiner eigenen Schönheit ganz beträchtlich. Sie ist vor einem Vierteljahr gestorben an diesem Krebs. Aber sie hat ihren Glauben bezeugt, auch im Leiden. Und ich hörte, dass von den Frauen, die sie beraten hat, während dieser Zeit ihrer Krankheit eine ganze Reihe dieser Frauen zum Glauben kamen an Jesus. Das heißt, sie haben nicht nur die Farbberatung angenommen, sondern auch sozusagen das Licht des Lebens entdeckt und kennen jetzt Jesus. Es ist erstaunlich, den einen Menschen heilt Gott, den anderen führt er durch eine Phase des Leidens hindurch, aber er lässt ihn trotzdem leuchten. Denn wenn andere Leute durch jemand im Leiden zum Glauben kommen, dann müssen die außer der Krankheit ja was anderes in ihrem Leben entdeckt haben, was leuchtet aus ihr heraus. Und ich denke, das war dieser Glaube an Jesus. Ich werde jetzt abschließen, indem ich den Vers vom Anfang noch einmal wiederhole und frage, ob Sie zu einer ganz kleinen Ergänzung bereit sind bei diesem Vers, einer kleinen Veränderung. Und ich denke, das hätte große Bedeutung für dieses Weihnachtsfest. Ich sage nochmal diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und meine Frage an Sie ist, ob Sie an der Stelle, wo es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, bereit sind, Ihren eigenen Vornamen einzusetzen, sodass es ganz persönlich wird. Ich werde mal einen stellvertretenden Vornamen einsetzen, aber überlegen Sie einmal, ob Sie den Satz mitsprechen können und Ihren eigenen Vornamen einsetzen. Denn so sehr hat Gott Michael geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für Michael gab, damit Michael, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Michael das ewige Leben hat. Wenn Sie an der Stelle Ihren Namen einsetzen und das annehmen können, dann ist Weihnachten für Sie nicht ein Fest, wo es heißt alle Jahre wieder, sondern dann werden Sie die Jahreslosung des nächsten Jahres mitsprechen können, wo Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Warum? Weil diese Verbindung der Liebe bleibt, jeden Tag. Und das wünsche ich Ihnen persönlich, wie ich es auch persönlich für mich in Anspruch nehme. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du bereit warst, als dieser Erlöser in die Welt zu kommen. Danke, dass du ganz persönlich redest mit diesem und jenem. Danke, dass wir unseren eigenen Vornamen einsetzen dürfen, weil du ihn selber nennst und dass wir glaubend antworten können, hier bin ich. Amen.